Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Unser Büro ist ja eigentlich in Tripoli, aber ich bin gerade angekommen an dem Tag und eigentlich auch um diese Uhrzeit. Also eine Stunde vorher bin ich in Beirut gelandet und wir waren gerade vorbeigefahren. Also wir waren mittendrin im Prinzip. Wir waren so vielleicht einen Kilometer Luftlinie weg von der Explosion. Eine Minute früher und wir wären direkt am Hafen gewesen, also direkt davor, vor diesem Krater. Also wir hatten echt unfassbares Glück und uns ist nichts passiert, weil unser Auto eben auch, die Fenster waren alle zu. Aber man hat natürlich diese Welle gespürt, ne, diese Erschütterung und man wusste ja auch nicht, was passiert ist. Also ja, es waren ja zwei Explosionen im Prinzip und man wusste ja nicht, ob es dann vorbei ist. Ja, das war schon ziemlich krass.
Hallo und herzlich willkommen zu Who Cares? Hier ist wieder euer Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft. In der heutigen Folge lernen wir Muriel Schockenhof kennen. Sie ist Projektreferentin für den Libanon bei unserer Bündnisorganisation Arche Nova. Die junge Helferin unterstützt derzeit mit ihrem Team geflüchtete Familien aus Syrien in Camps im Norden des Landes. Für Muriel ist die humanitäre Arbeit im Libanon der erste große Auslandseinsatz. Und der hat es schon mal richtig in sich. Eine Wirtschaftskrise, landesweite Proteste, ein Regierungssturz und nicht zu vergessen die schreckliche Explosion in Beirut. Muriel hat in den letzten Jahren im Libanon viel miterlebt. In dieser Folge lässt sie ihre Eindrücke Revue passieren und nimmt euch mit in ein Land, in dem Hoffnung und Verzweiflung sehr nah beieinander liegen. Viel Spaß!
Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, also ich habe selber drei Geschwister und auch meine Eltern haben jeweils viele Geschwister und auch viele Cousins und Cousinen und dadurch war vielleicht auch immer so ein soziales Miteinander sehr, sehr wichtig. Und warum bin ich in die humanitäre Hilfe gegangen? Ich glaube, da wurden bei mir auch schon früh die Weichen gestellt in diese Richtung gehend, weil meine Eltern eben beide auch sehr aktiv sind, ehrenamtlich engagiert, sowohl jetzt innerhalb unserer Stadt im Tafelladen, Vorstand oder in der Kirchengemeinde, aber eben selber auch eigene kleine Vereine gegründet haben, schon als Studierende damals, als sie in den 20ern waren und dann eben auch das weitergeführt haben bis heute und vor allem dann später auch nochmal einen anderen Verein hatten, der vor allem in Guatemala aktiv war. Und da habe ich eigentlich so meine ersten eigenen Erfahrungen gemacht, als ich mit meinem Papa und mit meiner Schwester dann auch nach Guatemala gereist bin und dort Projekte besucht habe und dann auch entschlossen hatte, nach dem Abitur ein FSJ zu machen, also ein Jahr, ein freiwilliges soziales Jahr. Ich bin damals nach Tansania gegangen, wollte auch sehr, sehr gerne in ein subsahara-afrikanisches Land gehen, weil mich das eben auch sehr fasziniert hatte und weil wir da familiär noch nicht so gebunden waren und das alles noch so ein bisschen neu war und so ein bisschen spannender und aufregender. Und dann wurde es eben Tansania.
Nachdem sie ein Jahr dort verbringt, ist ihr klar, dass andere Kulturen, Länder, Sprachen und die Möglichkeit, Menschen zu helfen, sie faszinieren. Sie absolviert ein BWL-Studium in diesem Bereich und bleibt dabei. Los geht es mit einem Praktikum bei Caritas International in Freiburg und danach auf Stellensuche.
Ich war dann unter anderem Arche Nova in Tripoli dabei, im Libanon. Eine ganz, ganz neue Region für mich. Also ich war vorher eben tendenziell eher im Subsahara-Afrika-Raum gewesen, in Tansania, danach nochmal in Äthiopien. Auch mal kurz in Kenia, das war bekannt, aber so dieses Nahe Osten, naher Mittlerer Osten war noch völlig fremd. Und dann war das natürlich auch wieder eine Chance, hat mich eben immer schon auch dann gereizt, so was Neues nochmal zu erleben oder auch in ganz neue Kulturen nochmal einzutauchen. Und auch wenn ich eigentlich in ein französischsprachiges Land wollte, um da meine Sprachkenntnisse nochmal zu verbessern, zu professionalisieren, wurde es dann am Ende Arabisch, was ich gelernt habe oder versuche zu lernen. So ging es dann auf jeden Fall ab Oktober 2018 dann in den Libanon nach Tripoli. Die ersten Eindrücke sind wahrscheinlich eher überraschend positiv, würde ich sagen. Also man kommt in Beirut an, man fährt dann vielleicht, dann, wenn man nach Tripoli möchte, fährt man dann erstmal an dieser Strandpromenade, Corniche, sagen wir, vorbei. Und da erschlägt einen fast diese bombastischen Glashochhäuser, die super reichen Fassaden. Und man denkt sich, huch, bin ich wirklich im Libanon? Beirut ist natürlich schon so diese glänzende Metropole. Es wirkt auf den ersten Eindruck, ja, wie eine eigentlich wohlhabende Stadt, in der alles möglich ist, in der man auch, ich sag mal, als westlich zivilisierter Mensch irgendwie da seine westlichen Bedürfnisse ausleben kann, ist ja auch für sein Nachtleben irgendwie bekannt. Und da kann man ja es genießen, dieses Mittelmeerklima und dieses Mittelmeer-Flair. Ja, wenn man dann nach Tripoli kommt, dann ist es schon irgendwie das erste Mal das Gefühl, man ist in einem komplett anderen Land, weil die Stadt Tripoli einfach das komplette Gegenteil oder der extreme Kontrast eigentlich zu Beirut ist. Einfach sehr, sehr viel konservativer geprägt, sehr muslimisch geprägt. Es sind 98% sunnitische Muslime, die in Tripoli leben. Und das verändert natürlich das gesamte Stadtbild. Tripoli gehört jetzt auch zu einer ärmeren Bevölkerung oder eine ärmere Stadt als jetzt Beirut. Das eigentlich total faszinierend ist und auch uneigentlich ist es total faszinierend und auch die Landschaft, es ist eigentlich phänomenal, weil man hat diesen Mittelmeerstreifen und dann kommen die Berge mit über 2000 Meter hohen Bergen im Libanongebirge und eben auch kulturell unfassbar spannend, weil man Geschichte von den Phöniziern, von den Römern, die ganzen Hinterlassenschaften, die Ruinen, man kann so viel machen eigentlich auch im touristischen Bereich. Es gibt eine riesen Tropfsteinhöhle, dann gibt es natürlich einfach die kulturellen, die religiösen, geschichtlichen Hintergründe der Muslime, aber auch der Christen, dann unterschiedliche christliche Gemeinschaften, unterschiedliche muslimische Gemeinschaften. Also es ist eigentlich ein unfassbarer Reichtum an kulturellem und auch sozialem und allem da, dass es eigentlich ein unfassbar schönes, faszinierendes Land ist.
Leider hat die Politik aus diesem Geschenk der Vielfalt in den letzten Jahrzehnten nicht viel gemacht. Nach einem schrecklichen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990, der nie richtig aufgearbeitet wurde, folgte eine Regierung, die sich vor allem selbst bereichert und die entstandenen Gräben in der Bevölkerung nutzt, um diesen Status zu erhalten. Was auch immer wieder die Arbeit von Hilfsorganisationen im Land nötig macht.
Archenova hat vor allem ein großes Projekt im Norden, das ist ein WASH-Projekt, also Wasser, Sanitär, Hygiene, in dem Sektor eben. Angefangen hatte Archenova aber tatsächlich 2015, auch im Zuge dieser Flüchtlingskrise oder der Syrienkrise und eben dem Influx, also der 1,5 Millionen Syrer, die dann in den Libanon geflüchtet sind, das eben Nachbarland ist und ja auch eine, ich glaube, 400 Kilometer lange Grenzlinie zu Syrien hat, haben sie natürlich extrem viel abbekommen von diesen ganzen Katastrophen. Und daraufhin sind natürlich viele Organisationen auch in den Libanon gekommen und haben dort versucht, irgendwie die Folgen abzufedern. Auch Archenova ist dann im Zuge dieser Syrien-Krise 2015 in den Libanon gekommen und hat dort mit einer Partnerorganisation in der BK-Ebene, also im Osten des Landes, ein Bildungsprojekt angefangen. Und dieses Bildungsprojekt läuft auch bis heute weiter. Und da geht es eben insbesondere um die Unterstützung von syrischen geflüchteten Kindern, die dann auch in der Schule, also hauptsächlich Grundschule, unterrichtet werden, was auch tatsächlich erst dann später möglich war, weil anfangs hatte auch die libanesische Regierung syrischen Geflüchteten gar nicht ermöglicht, am Unterricht teilzunehmen, weil der Libanon eben mit allen Mitteln verhindern möchte, dass da auch irgendwie nur ansatzweise eine Integration tatsächlich stattfindet. Dieses Bildungsprojekt war das erste Projekt eigentlich von Archenova und dann, als es gut angelaufen ist und man versucht hatte zu schauen, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten, war dann eben vor allem der Norden, der eben auch schon historisch sehr, sehr vernachlässigt wurde und eben auch infrastrukturell sehr, sehr schwach aufgestellt ist, war dann klar, dass man da sehr, sehr viel Hilfe leisten könnte. Und dann hat man dort mit einem großen Wasserprojekt begonnen. Und dort arbeiten wir jetzt insbesondere eben im kommunalen Wasserbereich mit den lokalen Wasserbehörden zusammen. Also alles, was im Wasserinfrastrukturbereich dann gemacht werden muss. Wasseraufbereitungsanlagen, Pipelines, Pumpstationen, Pumpen selber, alles in diesem Bereich.
Politisch keimt im Jahre 2019 Hoffnung auf, als die Abwertung der Währung, Waldbrände und angekündigte Steuererhöhung für landesweite Proteste sorgen.
Es war wirklich unglaublich, gerade mit dieser zerrissenen Vergangenheit des Libanon, mit dieser zerrissenen Geschichte auch des Bürgerkriegs. Und es sitzt schon noch extrem tief, auch diese Angst, dass der Bürgerkrieg wiederkommt, weil er eben nie aufgearbeitet wurde. Und mit dieser Angst spielen auch die Politiker ganz, ganz stark. Aber eben deshalb war diese Protestbewegung, dass plötzlich völlig unkontrolliert und eigentlich auch nicht abgesprochen, die Menschen querbeet, egal welche Religionsgemeinschaft sie angehört haben und auch im ganzen Land auf die Straße gegangen sind. Aber dass jetzt eben im Jahr 2019, dann im Oktober einfach alle Menschen im ganzen Land, in Tripoli eben extrem die Straßen und die Plätze besetzt haben, aber auch im Süden, wo eben die Hisbollah auch sehr stark ist, auch selbst dort irgendwie sich so einen Zorn breit gemacht hat, so eine Wut breit gemacht hat, das war eben unglaublich. Und das hat eigentlich auch die Libanesen selber so überrollt. Und das war diese Atmosphäre, wo man dachte, man hätte es nicht für möglich gehalten, dass diese Bevölkerung sich plötzlich gegen diese politische Elite stellt. Da sind Familien auf die Straße geströmt mit ihren Babys im Arm, im Kinderwagen. Frauen, Männer, Alte, Junge, also wirklich, da sind alle Menschen auf die Plätze geströmt. Und es war eine Stimmung, es war unfassbar, wirklich. Es war richtig, richtig toll und voller Hoffnung.
Im Januar 2020 kommt dann eine neue Regierung an die Macht, der Beobachter aber keine große Chance einräumen, den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Zu lange hat die politische Klasse das Land geplündert. Im folgenden Monat wird dann der erste Corona-Fall im Libanon gemeldet. Die Pandemie ist angekommen. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, bricht auch noch der 4. August über Beirut herein.
Ich bin an dem 4. August gerade wieder von meinem Sommerurlaub in Deutschland zurückgeflogen und kam um 17 Uhr ungefähr in Beirut an, wurde dann von meinen beiden Kollegen abgeholt am Flughafen und dann sind wir nach Tripoli gefahren. Und man fährt eben direkt an diesem Hafen, da ist eben diese Stadtautobahn, da fährt man eben direkt vorbei. Und wir saßen dann eben im Auto, es war dann kurz vor 6, als wir dann da nach Tripoli kamen, um 10 nach 6 war ja die Explosion. Und ich habe erst das Feuer gesehen und es war schon relativ groß und da dachte ich mir schon komisch, krass, wie es da raucht und habe zu meinen Kollegen gesagt, boah, schaut mal, was ist denn da los? Es war halt so, ja, da brennt halt irgendwas. Okay, hat man sich jetzt nicht groß mehr Gedanken dazu gemacht, dann sind wir gerade auf diese Hafenteil der Autobahn gefahren und da kamen uns dann auch noch die Feuerwehrleute entgegen, die ja dann auch gerade eigentlich am Ort des Geschehens war, als es dann explodiert ist, also von denen auch natürlich niemand überlebt hat. Und ja, im Prinzip war es dann wirklich, eine Minute später standen wir im Stau. Also der Hafen war noch hinter uns, diesen Kornspeicher, den man ja auch immer auf den Fotos sieht, den haben wir quasi im Rückspiegel gesehen. Und plötzlich ging diese erste Explosion hoch und man wusste ja nicht, was passiert ist. Also wusste ja niemand, dass das irgendwie eine Explosion ist und hat jetzt auch niemand damit gerechnet, dass da 2800 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert werden, die jetzt halt gerade mal hochgehen. Wir haben versucht, von der Straße runterzukommen, weil wir dachten, es wäre ein Luftangriff. Das war irgendwie so das Naheliegendste, was die meisten auch gedacht haben im ersten Moment, das wäre ein Luftangriff. Und man muss sich jetzt irgendwie in Sicherheit bringen, weil man war auf der Straße natürlich schon ein bisschen ausgeliefert. Aber wir standen halt im Stau und es waren natürlich dann alle panisch um uns rum, also alle Menschen, die in ihren Autos saßen. Und im Endeffekt kamen wir gar nicht vom Fleck. Und dann kam eigentlich erst diese zweite Explosion. Und diese Druckwelle war ja gigantisch und wir saßen halt in unserem Auto und hatten Glück, dass unsere Scheiben zu waren, dass unsere Scheiben nicht geborsten sind. Aber um uns herum ist natürlich schon eben alles auch zersprungen, waren auch Menschen, die in ihren Autos saßen, die verletzt wurden. Man war natürlich dann schon erstmal total geschockt und hat sich gefragt, was ist denn jetzt passiert, was war denn das? Aber wir wussten auch nicht, ob es vorbei ist. Also wir dachten, es kommt jetzt noch mehr. Und haben dann schon versucht, so schnell wir können, eben aus dieser Gefahrenzone, die wir als Gefahrenzone irgendwie für uns definiert hatten, wegzukommen. Und sind dann eben nochmal so 10 Kilometer weitergefahren und haben dann am Wegesrand angehalten und haben dann auch erstmal uns abgecheckt und auch uns mal umarmt und geguckt, ob wir alle okay sind. Also im Nachhinein kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man so nah dran war und einem nichts passiert ist. Also wir ja völlig heil geblieben sind. Ich glaube, diese Explosion hat einfach bei ganz, ganz vielen Menschen im Land so diese Hoffnungslosigkeit hervorgebracht. Weil bis dahin hatte man irgendwie gedacht, okay, komm, irgendwie geht's weiter und irgendwie müssen wir gucken und irgendwie muss es doch auch mal besser werden. Und dann diese Explosion, die hat alles schlimmer gemacht.
Am Ende sind bei der Explosion 200 Menschen ums Leben gekommen und über 6000 wurden verletzt.
Mein Vertrag war ursprünglich im letzten Oktober ausgelaufen und ich hatte ihn eben jetzt nochmal verlängert um ein halbes Jahr, weil ich in dieser absoluten Tiefpunktsituation eben auch nicht gehen wollte und mir nicht vorstellen konnte, jetzt ja auch so mein Team, meine Kolleginnen, meine Kollegen zurückzulassen. Und ich freue mich schon auch wieder drauf. Also wie gesagt, es ist schon ein tolles Land. Wir müssen jetzt unser Projekt abschließen, also unser großes Wasserprojekt. Und dafür wollte ich jetzt eben auch nochmal da bleiben, das auch abschließen, da einen schönen Übergang finden und auch mich selbst tatsächlich auf einen Abschied einzustellen. Und dann geht es für mich nämlich tatsächlich auch im Mai wieder zurück, also ganz zurück nach Deutschland. Ja, weil ich dann jetzt 2,5 Jahre im Libanon war und ich habe eben auch meine Familie in Deutschland und einen Partner in Deutschland und dann muss man natürlich auch irgendwie gucken, wie man selber seine Zukunft gestaltet. Aber tatsächlich ist es mir noch nie so schwer gefallen, aus dem Land zu gehen und ich glaube, ein großer Punkt, eine große Rolle dabei spielt dieses Gefühl, dass man Menschen, die einem lieb geworden sind, die man lieb gewonnen hat, die auch Familie geworden sind für einen in diesem Land, irgendwie zurücklassen muss.
Das war Muriel Schockenhoff von Arche Nova. Muriel hat uns beim Interview erzählt, dass sie den Libanon verlässt. Erstmal geht es zurück zur Familie nach Freiburg und dann vielleicht in ein französischsprachiges Land nach Afrika. Wer weiß. Muriel, wenn du diese Folge hörst, wir wünschen dir alles Gute. Arche Nova bleibt auf jeden Fall im Libanon. Das Team ist gerade dabei, ein Bildungsprojekt für syrische Kinder in der Beka-Region auszubauen. Denn die Zahlen dort sind alarmierend. Weniger als 50% der syrischen Kinder besuchen überhaupt eine Schule. Die geflüchteten Eltern haben nämlich einfach kein Geld, um ihren Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen. Das Team von Arche Nova bietet deshalb kostenfreien Unterricht an Nachmittagen in 3 Schulen in der Region an. Zusätzlich sanieren sie die sanitären Einrichtungen und reparieren Trinkwasserbrunnen. Denn die Situation der geflüchteten Menschen ist nach wie vor sehr angespannt. In der nächsten Folge von Who Cares lernen wir Sven Hameling kennen. Er ist klimapolitischer Leiter bei unserer Bündnisorganisation Care Deutschland. Sven nimmt euch mit hinter die Kulissen einer internationalen Klimakonferenz und erklärt euch im Interview, was Klimagerechtigkeit bedeutet und was es eigentlich konkret heißt, wenn sich Hilfsorganisationen wie Care dafür auf politischer Ebene stark machen. Hat euch der Podcast gefallen? Dann sagt es weiter. Abonniert, teilt und kommentiert ihn auf Spotify, Apple Podcast oder Deezer. Ich bin Ilja von Aktion Deutschland hilft, dem starken Bündnis aus 23 Hilfsorganisationen. Bis zur nächsten Folge von Who Cares?
Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.